Herzlich willkommen zur mittlerweile 140. Folge Schwartigmüd, fußballfrei Schnauze mit Marek und Max. Wir dürfen heute mit euch die ersten drei Punkte der Saison besprechen. Wir freuen uns. Das Heimspiel gegen Braunschweig wurde ja sehr erfolgreich bestritten und jetzt geht's zu höheren Aufgaben nach Schalke.
Jawohl, herzlich willkommen zurück. Folge 140, wie der Max mit den schwitzigen Händen gerade angekündigt hat.
Du kommentierst auch alles, was ich dir so sage.
Ja, gut, aber ich muss dazu sagen, das will ich mir auch sagen. Ich bin so aufgeregt nach dem Sieg immer, weißt du? Deswegen, ich weiß, was dann die Folgen zu bieten haben. Deswegen, Siege feiern durften wir letztes Jahr nicht so viele. Wie viel waren es? Zwei? Drei?
Ja,
ey, oh Gott sei Dank sind wir schon wieder in dieser Galgenhumorphase angekommen, weißt du, wo das Ganze nicht mehr so weh tut, beziehungsweise man es einfach mit der kölschen Pappnors zurückblickt und sagt, ist doch ja nicht so schlimm alles.
So muss man sehen.
So muss man ans Leben rangehen. Deswegen, ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir jetzt endlich mal diesen Einstieg hatten, weil ich glaube, da können wir uns alle auch, brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen, wäre das Ganze am Samstag deutlich anders in die andere Richtung gegangen oder einfach nur in einem Unentschieden oder sonst irgendwas geendet, dann würden wir heute hier sitzen mit, boah, ich glaube schon, beim jeweils einer kleinen Herdplatte unterm Arsch gefühlt, weil,
ja, vor allem, wenn die Braunschweiger so gespielt hätten, wie sie gespielt haben und wir das Spiel nicht gewonnen hätten, ne? Boah, also, muss ja nicht immer 5-0 sein alles, ja. Aber, schwacher Gegner, nochmal, damit will ich die Leistung aber nicht schmälern von Anfang an. Ne? Also du musst auch erstmal Gegner, die schwach sind, dann auch schlagen. Und gerade Tore schießen war ja nicht unser Steckenpferd bis in der letzten Zeit, ja, sag ich jetzt mal. Und deswegen war das doch ein, wie sagt man, nicht Gaumenschmaus, sondern ein Seelenfrieden. Oder hat es für Seelenfrieden gesorgt bei mir, so ein bisschen. Egal, ob der Gegner schlecht war, es hat für Seelenfrieden gesorgt am Wochenende.
Ich bin da komplett bei dir. Also wir hatten ja auch beide das Vergnügen, dass wir uns nach Abpfiff relativ schnell gesehen haben. Und ich fand deine Worte so lustig, wie du zu mir gesagt hast, nur von wegen. Ah, da war das ja doch der Aufbaugegner, so wie du das angekündigt hast. So auf so eine geile, flapsige Art und Weise hast du mir das rübergebracht, der so ein bisschen Disrespect Richtung Braunschweiger auch war, aber...
Oh, ich glaube, es war eher so ein bisschen die Erleichterung, dass es dann wirklich einfach ein schöner 5-0-Sieg war.
Ja.
Kein Disrespect gegen Braunschweiger, also scheiß drauf, ehrlich, ist mir egal.
Nee, um Gottes Willen, ich habe auch mit Braunschweig jetzt nichts.
Nee. Aber nee, das war so wirklich einfach nur so, ja, froh. Ich bin froh, dass das so gekommen ist, wie du gesagt hast. Ich habe zwar 5-3 getippt, aber...
Stimmt.
Ja.
Wir waren beide auf der 5-Tore-Ebene. Ne? Ja. Ich habe es übrigens auch durchgezogen den ganzen Tag. Die Leute haben mich vermehrt gefragt, und was glaubst du, wie spielen wir? Habe ich gesagt, 5-1. 5-1.
Geil.
Ich hatte das im Gefühl, dass das einfach dieser Samstagabend wird.
Ja, leider hat es ja nicht gereicht, ne? Für einen Elfmeter, sonst hätte es ja noch 5-1 gestrichen. Der ist zu früh abgehoben, leider. Das
deswegen.
War keiner.
Wir nehmen ja auch die Null. Und vor allem freue ich mich da auch, im Endeffekt ist das ja auch so ein gesamtes Bild, was dann auch durchkommt.
Ja.
Das Team hat viele Tore geschossen, das, was so ein bisschen in Frage gestellt wird aktuell, beziehungsweise, weil wir das Ganze, glaube ich, auch mal in einen vernünftigen Kontext wieder stellen müssen. Und vor allem Jonas Urbig geht mit einem Donut nach Hause, heißt Weiße Weste, 5-0. Ich glaube, das ist für ihn... auch eine sehr, sehr schöne Sache, einfach nach den letzten Wochen für einen jungen Mann einfach mal für sich sagen zu können, du, ich muss heute nicht hinter mich greifen, die zwei, drei Dinger, die draufgekommen sind, vor allem in der ersten Halbzeit, die habe ich gekriegt. Und auch vor allem bei Wetterverhältnissen, die, glaube ich, für ein Torwart am allerschwierigsten sind auf dem Platz, so wie sie am Samstag gewesen sind. Von daher, da tip to the head, sagt man in Amerika immer. Ne? Hier. Ich nicht ziehe meinen Hut, sondern tip to the
head. Okay.
So.
Sehr gut.
Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert.
Ich sprich einfach Deutsch, dann ja. Passt das schon.
Ich ziehe meinen Hut, meinen nicht vorhandenen Hut, sondern meine Kappe vor Jonas Urbig. Genau. Von daher, schön. Ansonsten, Samstag 20:30, bevor wir mit dem Spiel anfangen, möchte ich jetzt mal kurz hier zwei, drei Sachen reinwerfen. Samstag 20:30, war doch 20:30 der Anpfiff, ja. Ne? Sondern nicht 20:50, war mir gerade nicht mehr ganz sicher.
2050?
2015.
Also
nee, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich musste auch wirklich, auch da wieder die Erstliga-Arroganz aus mir rausgekommen, aktiv am Samstag nachfragen, du hör mal, ist das Spiel eigentlich auch im Free-TV zu sehen oder nicht?
Ja.
Also, ja, genau. Bis dann so relativ schnell von dem Kollegen kam die Antwort: Nee, nee, das ist das alte Montagabendspiel. Ich gesagt: Ah, ja, okay, macht Sinn, ne? Hab's einfach bis zum letzten Mai komplett für mich ignoriert, diesen Termin. Aber Heimspiele um die Uhrzeit finde ich nice.
Ja, ich auch.
Beim Auswärtsspiel bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Hatten wir ja auch noch nicht den Fall. Aber für zu Hause muss ich sagen: schon ein schöner Tag. Auch wenn es anstrengend war, ein bisschen mit den Temperaturen so über Tag. Aber generell, samstags, Alter, Flutlichtwetter. Und das hast du auch gemerkt beim Anpfiff direkt, so, dass dieses Flutlicht knistern. Müngersdorf ist für Flutlicht gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja, deswegen, 20:30 Samstag ist auf jeden Fall ein adäquater Spot.
Ja, gefällt mir auch sehr gut. Vor allem der Samstag, ne, danach dann noch ein paar Kölsch trinken. Und
ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Bundesliga nicht genommen hat. Also warum das beim Romans nicht switcht halt einfach. Weißt du, aber ist mir... Ja. Müssen die Jungs und Mädels bei sich ja wissen. Genau. So, ansonsten, ich überlege gerade die ganze Zeit, ich hatte irgendwas noch im Kopf. Ljubicic können wir eigentlich im Spiel besprechen. Und ansonsten, wenn es mir einfällt, haue ich es am Ende der Sendung raus.
Genau. Einfach dann, wenn es passt.
Ja, wenn es passt, genau. Gut, dann hereinspaziert, Samstag. Geben Sie doch mal ein Eröffnungsplädoyer.
Ein Eröffnungsplädoyer?
Ja.
Okay. Eröffnungsplädoyer. Man kann sagen, zwei Stürmertore, wenn wir so wollen. Mit Waldschmidt und Lemperle. Darf ich das so sagen? Oder würdest du da widersprechen?
Das Geile war, ich hatte dieselbe Frage nach dem Spiel.
Ja, weil ich mir auch unsicher jetzt gerade bin.
Ja, aber ich würde auch zwei sagen. Lemperle und Waldschmidt sind schon Stürmertore.
Sagen wir mal, zwei Tore von Spielern, offensiv die ihr agieren. Geld dafür erhalten, dass sie eher in der Offensive agieren sollen als in der Defensive.
Top. Ja. Top. Ganz ehrlich, das ist die faire Behandlung hier in dem Moment. Ja? Dein Hauptjob oder der Hauptjob von den zwei genannten zum Beispiel ist es ja, offensiv für Furore zu sorgen. Wer offensiv für Furore sorgt, der schießt auch Tore. Heißt, die zwei würde ich da auf jeden Fall mal mit reinrechnen. Weil die anderen, wer war es? Hübers war das eine, dann war es zweimal noch Ljubicic. Sind für mich zwei klassische Nicht-Spieler, die nur für Offensivsachen bezahlt werden.
Ja, deswegen in meinem Eröffnungsplädoyer würde ich da ganz gerne unsere Offensivkräfte loben in diesem Spiel, denn Lemperle hat gezeigt, was er kann, ganz ehrlich. Das war die 58. Minute nach einem Einwurf von Martell. Ziemlich schnell hat er, glaube ich, eingeworfen. Dann hat der Thielmann quasi den Ball auf den zweiten Pfosten. Und der war ja nicht ganz flach, der Ball, ne? Der titschte ja auch. Also, oder halb.
Der war schwer.
Ja, also genau, der war schwer zu nehmen. Und wie der den nimmt, da siehst du richtig, der Ball kommt so perfekt da raus aus seinem Fuß. Und ich glaube, das ist dieser erlösende Knoten, der geplatzt ist. Das erlösende Tor, der den Knoten hat platzen lassen, so rum. Ja, ich freue mich geisteskrank für Tim Lemperle, nicht Thielmann, sondern Tim Lemperle. Das freut mich mega. Und ja, gut, Waldschmidt ist eine besondere Beziehung. Ich freue mich auch für Waldschmidt, ja.
Also immer so, Punkt. Ja gut, bei Lemperle ist halt wirklich diese Freude des von wegen, hey, das ist so dieser, glaube ich, das ist das nächste Kapitel der FC-Romantik, die da einfach passiert dann in dem
Stimmt,
Moment. Ne? So ich glaube, bei Lemperle war es ja auch immer schon so gewesen, vor allem in dieser Baumgart-Zeit, wo er ja auch mal eingewechselt worden ist und dann, der hat ja so einen absurden Torschnitt gehabt da aus diesen drei oder vier Spielen, die er jeweils 2,5 Minuten spielen durfte. Da freue ich mich halt einfach, weil es fühlt sich halt an wie dieser nächste Schritt für den Jungen, auch in seiner Entwicklung, beziehungsweise also man hat einfach die Hoffnung, dass das dieser Klickmoment halt einfach ist. Und bei Waldschmidt kannst du ja eigentlich nur sagen, man hofft ja einfach, dass diese Storyline, die auf jeden Fall, guck mal, bei Waldschmidt ist ja das Ding immer, ich mache das bei der NFL ja auch häufig und sage einfach, es gibt Label für Spieler. Es gibt einfach so Label, die sich aufbauen. Und bei einem Waldschmidt muss man ja immer sagen, Waldschmidt wurde hier nach Köln hingeholt. Mit den Vorschusslorbeeren, dass er mal in Lissabon gewesen ist, dass das sehr gut funktioniert hat. Dass er war, glaube ich, sogar Nationalspieler, wenn ich das richtig im Kopf habe, ganz kurz. Also, er ist ja mit sehr, sehr viel Tamtam hier hingekommen. Und ich glaube, das ist halt das, was ihm jetzt gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, weißt du? So diese große Last, die vor allem ja auch im letzten Jahr auf ihm geherrscht hat. Weil ich würde schon sagen, dass viele Leute in Luca Waldschmidt eine Verpflichtung gesehen haben, die für deutlich mehr Stabilität hätte sorgen sollen letztes Jahr, als sie schlussendlich aufgrund von Verletzungen, nicht fit sein, nicht eingespielt sein, was auch immer, halt nicht stattgefunden hat. Jetzt sind wir abgestiegen. Die Erwartungshaltung gerade gegenüber so einer Person wird ja dann noch höher. Weil man ja sagt so von wegen, hey, du bist der Typ, der jetzt gerade noch hier steht, von sportlichem Kaliber X, dementsprechend muss ich von dir auch verlangen können, dass du bei einem Spiel gegen Elversberg herausstichst. Und das hast du in dem Moment bis dato nicht getan in den Spielen. Von daher sage ich ja ganz ehrlich, die Art und Weise, wie er das Tor macht und so, zeigt dir auch wieder, was er für ein Abschlussspieler und Offensivspieler sein kann. Und ist ja auch nicht das
Schuss erste Mal. Wie eine Wildsau.
Ja, eben, deswegen. Von daher sage ich dir auch da, ich glaube, jedes Tor aktuell ist ein Feel-Good-Moment.
Ja, vollkommen richtig. Und ich hoffe bei Waldschmidt einfach, und das ist so mein Punkt bei dem, ich habe immer noch dieses Ding von dem, dass ich denke, dass eigentlich ein krasser Spieler ist, aber der hat einfach keine Leichtigkeit und so seit 2 Jahren. Dem fehlt die Leichtigkeit. Wenn da irgendwann mal, weiß ich nicht, der Kopf frei ist, habe ich immer noch die Hoffnung, dass es dann ein exorbitant guter Spieler auch für den 1. FC Köln sein kann. Also jetzt nicht exorbitant in ganz Europa, ich meine jetzt nur für den 1. FC Köln. Ich sehe das immer in unserer Sphäre gesehen. Ne?
Aber ich glaube, das ist ja auch genau, das ist die Person Luca Waldschmidt, so wie sie auch, glaube ich, zu bewerten, wie es gilt, sie zu bewerten, weil was soll ich jetzt von vor 5 Jahren, also was soll ich auf die Zeit von vor 5 Jahren gucken? Jeder Mensch macht eine Entwicklung durch und wie gesagt, von daher sage ich, basierend auf dem, was der beim 1. FC Köln trotzdem leisten kann, glaube ich und hoffe ich, dass da halt einfach noch mehr kommen wird. Nichtsdestotrotz finde ich trotzdem gut, dass der Coach ja scheinbar für sich eine trotzende Linie hat, wo er einfach sagt von wegen, hey, nur weil du auf dem Papier wirkst wie der deutlich beste Spieler aktuell, den wir irgendwie offensiv, zentral, so als 10 hängenden Spieler irgendwie haben, ist das kein Freifahrtschein für dich, ne? Weil du hast de facto einfach in Elversberg oder in Sandhausen oder wo auch immer, hast du einfach nicht überzeugen können. Und das muss man dem, also wie gesagt, von daher sage ich dann, die Reaktion, reinkommen, Tor machen, das ist das Maximalste, was du von ihm fordern kannst. Deswegen, ja. Bei dem Punkt mit Lampard, ich würde gerne noch einmal kurz auf Lampard zurückgehen.
War ich zu schnell.
Nö, alles gut, alles gut. Weil ich hatte mir mal was angeguckt, ich fasel ja immer auch sehr, sehr viel von Expected Goals und solchen Geschichten. Und das ist bei unseren Stürmern dieses Jahr
einfach. Selbst ich habe das ja angenommen, weißt du noch? Es gab die Phase, wo ich gesagt habe, ey, X-Goals, red mal Deutsch mit mir.
Aber ich finde es geil, dass wir bisher hingekommen bin. Und ich finde, das ist das Schöne, das siehst du auch. Hab mir das nämlich jetzt mal angeguckt, nach den 3 Spielen ist es einfach so, es gibt quasi so eine Metrik von Expected Goals auch für Spieler, aber die quasi nochmal in Differenz gesetzt wird zu dem, wie viele Tore er tatsächlich geschossen hat. Okay. Heißt, beim FC kann ich jetzt schon verraten, ein Damien Downs hat aktuell einen Minuswert, weil hat noch kein Tor geschossen, hat aber für XG-Punkte quasi gesorgt, ne? Dementsprechend ist er negativ. Damien Downs und Tim Lemperle jeweils sind nach 3 Spieltagen auf Platz 2 und 3 im Minusbereich, was das ganze Thema angeht. Was auf der einen Seite bedeutet, wir können sehr, sehr froh sein, weil die Jungs kommen in Situationen, das, was wir jetzt auch in den letzten Wochen schon gesagt haben, sie kommen sehr, sehr konstant sogar in die Situation. Diese beiden genannten Spieler kommen in sehr, sehr konstante Abschlusssituationen in Spielen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wie gesagt, Differenz mit am höchsten bei den beiden. Sie müssen einfach mehr treffen. Aber auch da wieder, das ist jetzt hochtheoretisch, sag ich jetzt. Nur wo Volumen entsteht, kannst du ja auch, also wo ein Chancenvolumen entsteht, kannst du ja nachher auch Tore schießen. Von daher sage ich dir ganz ehrlich, nach 3 Wochen bin ich damit d'accord, dass die beiden vom Verhältnis her noch in einem relativ hohen Minusbereich hängen. Weil ich glaube, das ist auch Statistik, dass sich alles irgendwo mal Richtung Mitte orientiert. Und jetzt gerade sind sie sehr, sehr ineffizient für ihre Verhältnisse. Von daher, nach den 3 Spielen will ich das eher positiv bewerten, dass wir 2 Spieler haben, die nach 3 Spielen eigentlich die Chance für 2 bis 3 Tore gehabt hätten.
Also rein statistisch gesehen, ne? Jeder Mathelehrer wäre wahrscheinlich jetzt sehr stolz auf dich, hast ja vollkommen recht. Ist ja so, auch mit diesen Würfelspielen, die man früher mal gemacht hat. Ne? Umso öfters du würfelst, desto mehr gleicht sich das im Prinzip alles an.
Genau.
Die Abweichungen sind, also was ich sagen will ist, wenn wir weiterhin die Anzahl der Chancen hochhalten, dann wird die Qualität automatisch irgendwann besser. Nicht die Qualität wird besser, sondern wir werden irgendwann auch...
Das Outcome wird besser.
Genau,
ne? Also das Ergebnis wird einfach besser werden.
Wir werden irgendwann mal überperformen und dann mal wieder unterperformen und dann kommt am Ende genau der Mittelwert raus.
Und das ist ja im Endeffekt, was ich dann schön, sehr, sehr schön, der Full-Circle-Moment denn der Erklärung ist ja im Endeffekt dann der 1. FC Köln selbst. Weil wir hatten, ich finde es so geil, du hast das gerade so geil gemacht, weil es einfach die perfekte Überleitung war. Der FC war ja sehr, sehr underperforming, was das Ganze angeht mit XG in den letzten 3 Spielen. gegen Braunschweig haben wir komplett überperformt, was Tore schießen angeht. Ich glaube, wir hatten einen XG-Wert von 3,2 und haben 5 Kisten gemacht. Ja. Heißt, da kommt genau das dann wieder gerade zu tragen, was du gesagt hast. Das wird sich alles einpendeln. Das wird sich auch vorne einpendeln, insofern die Jungs diese Chancen sich weiter kreieren. Und bei Damien Downs will ich nochmal eins sagen. Das, was der jetzt in der ersten Halbzeit, Kritik, okay, nicht sichtbar. In der zweiten Halbzeit hat er 2 bis 3 Aktionen im Strafraum, wo er sich über die Hüfte, also so mit seiner Größe vor allem, um die Hüfte dreht, ein Abwehrspieler keine Chance lässt und zum Abschluss kommt. 2-mal, wo der Torwart das Ding hält, wo ich aber direkt im Stadion gesagt habe, wir hatten lange nicht mehr einen Stürmer, der so im Strafraum den Ball um die Hüfte drehen kann und dann noch zum Abschluss kommt. Hatten wir lange nicht mehr.
Ja, ist so. Ich bin auch ein Fan. Scheiß drauf.
Ich bin der
kommt irgendwann. Der kommt irgendwann.
Damien Downs wird kommen. Also das ist, für mich ist das ein, ist das so sicher wie das Abend in der Kirche. Jemand, der auch in der ersten Liga, ja, jemand, der letztes Jahr in der ersten Liga ja auch schon 2, 3 Kisten gemacht hat. Vor allem das Ding in Gladbach geht mir nicht aus der Rübe, wo er abgeklärt das Tor macht. Das wird der in der zweiten Liga auch machen. Ich fresse einen Besen, wenn der keine 10 Hütten macht. Das ist jetzt sehr, sehr, wirklich, also ich habe jetzt gerade sogar ein Glowboard mit 10 Hütten, weil ich mich, ne, in Sicherheit wahren will, weil es ist immer noch der 1. FC Köln.
Aber meine Schwester, die backt gerne, also du hast wahrscheinlich Glück, wenn er 10 Buden macht, wenn er 9 Buden nur macht.
Ein Besenstiel aus Kuchen.
Ja, ich werde das machen, dann musst du keinen echten Besen essen, dann lasse ich dir von meiner Schwester backen.
Ja, komm, 10, also wie gesagt, und ich sag auch nochmal, ich glaube, dass 10 an für sich für das Kaliber, was er darstellt, bei 34 Spielen zu wenig ist. Deswegen, also... Von daher bin ich da sehr, sehr gelassen, bin einfach froh, dass, wie gesagt, Lemperle jetzt gerade mal vorgelegt hat. Das Tor war...
Ja, aber cool, dass du das so sagst. Auch. Das bist du auch sehr überzeugt von dem Jungen, finde ich auch gut.
Muss. Also, wie gesagt, das ist...
Geht auch einmal, auch wieder ehrlich gesagt, das ist auch so psychologisch so krass, finde ich, ne? Auch so, wenn man sich selbst mal so reflektiert jetzt, ne? Oder wir beide jetzt, ja, in dem Fall. Ich finde es so krass. Also jetzt, ich glaube, letzte Woche wäre uns das nicht so leicht über die Lippen gekommen. So nach dem Motto, ja, ich weiß, ein Besen, wenn der keine 10 Tore schießt, jetzt auch im 5-0, fällt es einem schon leichter, so das auch so, genau so zu sagen. Oder sehe ich das? Bei mir ist es manchmal so. Ich will also jetzt nichts unterstellen, Marek.
Also guck mal, das Ding ist beim FC, das Ergebnis am Samstag, ich habe direkt nach dem Spiel zu mir selbst, noch zu vielen Leuten um mich herum gesagt, Kontext. Bewahrt es alles im Kontext, weil.
Ja, aber es tut das, trotzdem gut, oder? Einfach so dieses, ich gehe nach Hause und denke mir einfach so, pff, wenn ich nichts mehr von Fußball sehe, zweite Liga, wir haben 5-0 gewonnen.
Ey, absolut, das sollte auch, glaube ich, das vordergründige Gefühl sein nach einem 5-0-Sieg. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Ich finde, nach einem 5-0-Sieg kann man auch gerne erstmal kontextlos das Ergebnis so für sich aufsaugen und sich darüber freuen. Genau, ne? Ja,
richtig.
Ich glaube, das ist auch wichtig für eine Fußballmannschaft. Am Montag, und ich hoffe, dass es auch so passiert am Montag im Geisburgheim, beim Videostudium oder so, sollte man oder auch bei der vielleicht dann, ich weiß nicht, wie weit die Analytik im Geisburgheim für Spieler fortgeschritten ist, aber muss man auch da wieder eins dazu sagen, wir reden hier gerade von einem Gegner, gegen den wir gespielt haben, der Expected Goals Against von 7,5 in den 3 Spielen hat, der aber 13 Hütten schon kassiert hat. Also Eintracht Braunschweig ist ein, also zumindest in den ersten 3 Spielen, eine unfassbar schlechte Abwehrmannschaft, bei der man einfach sagen muss, an für sich musst du gegen die 2, 3 Hütten machen.
Ne? Hast du es auch im Spiel gesehen? Ey, ich habe selten in einer Profimannschaft so viele Fehlpässe gesehen, aber wirklich unbedrängte Fehlpässe.
Ja,
Tennis wird man sagen, unforced errors.
Ja, aber es ist ja wirklich, war das nicht bei dem 3-0 so, war das nicht sogar bei dem Lemperle-Tor oder bei, was ist das 2-0, wo die so ein hyperhohes Pressing haben und Braunschweig verliert sogar den Ball direkt im Aufbau und die sind ja gar nicht damit klargekommen.
In der eigenen Hälfte haben die noch den Ball verloren.
Ja, ne? Auf Höhe der 30-Meter-Linie würde ich mal so behaupten. Krass. Und das Ding ist, das ist ja die Story des Spiels gewesen, dass sie nicht ansatzweise klargekommen sind. Sobald 2 Leute sie angelaufen haben, war es schon schlimm für sie, aber der FC hat es ja teilweise mit 4 gemacht.
Ne? War es schon schlimm.
Ja gut, der FC hat schon wirklich teilweise mit 4 Leuten angerannt und hat sich dann, weiß ich nicht, denen das Leben zur Hölle gemacht. Deswegen, also ich glaube, das ist halt so ein sehr dankbarer Gegner, bedeutet beim 1. FC Köln aber halt de facto eigentlich nie was.
Genau, das ist ja das Schöne. Ja.
Und die, sag ich mal, bevorzugenden Grundvoraussetzungen hat der 1. FC Köln an dem Tag sehr, sehr, sehr gut genutzt. Und ja, das war ein 100%-Tag, sag ich dir ganz ehrlich, auf dem Platz. Ja. Du konntest nicht mehr gewinnen, du hättest aber auch nichts irgendwie jetzt noch irgendwie verlieren können an dem Tag. Von daher, ja, fand ich gut. Habe ich das für dich gut gepackt.
Ja.
So. Und jetzt bin ich mal gespannt und ich hoffe auch einfach, dass ich jetzt in den nächsten 1,5 Stunden nichts tut, bis die Folge released wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich überlege gerade, die Frage so provokant wie möglich zu stellen.
Ja, hau raus.
Wie viel mehr Ablöse kassiert der erste FC Köln durch den Doppelpack von Dejan Lubicic? Weil ich fand das so geil, ich hatte im Stadion schon die ersten, da standen Leute neben mir und dachten nur, ah, doch, der ist noch voll drin. Ich dann nur gesagt habe, boah, nach all dem, was ich letzte Woche von mir gegeben habe, ich gehe auf jeden Fall nicht auf den Dampfer zurück. Ich bleibe auch einfach auf dem Dampfer von wegen, nee.
Der wird noch abspringen, glaube ich, fast. Obwohl heute steht ja drin, dass er so gut wie verbleibt.
Das Geile ist, in deutschen Medien steht, angeblich verbleibt er, in englischen Medien steht, dass das Angebot verdoppelt wurde. Das mittlerweile knapp 8 Millionen Pfund sein sollen, die da hingelegt werden. Leeds ist wohl noch an irgendwem anders dran, der aber noch teurer wäre. Heißt,
wie viel teurer wäre der?
Ich glaube, der war bei 13 Millionen
Pfund. Ja, dann machen wir 11 draus. Da können wir jetzt immer noch günstiger. Machen wir 11 draus. Komm, es vorbei,
eine FC. Was sind denn 8 Millionen? Was sind 9,5 Millionen wären das? 9,5 ja, Millionen.
Also ich sag dir, Game. Das würden wir nehmen.
Also er hat es am Samstag gezeigt, wie wichtig er sein kann. Ich glaube, er hat am Samstag auch ganz klipp und klar gezeigt, dass was du und ich uns immer erhofft haben, dass er an für sich der Typ ist.
Aber er muss Bock haben. Und wenn er keinen Bock hat, dann bringt er uns auch nichts.
Und ich hinterfrage es halt auch immer noch, dass, also auch da, wir lesen all beide ja, nur das, was von der Journalie uns gegeben wird. Aber wenn ich das alles nochmal bewerte, ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche das mit dem Berater auch schon wieder hatten, das ist schon wieder ein Berater, hatten wir, ne, genau. Das Ganze, ich hatte das jetzt nämlich mal gelesen, da handelt es sich ja um Volker Struth, der ja auch mit allen Wassern eigentlich gewaschen sein sollte.
Ja, sehr. Vorher war es sogar Dirk Hebel noch.
Genau. Also alles hochrangige Berater, die den Markt kennen, die auch sehr, sehr viele FC-Spieler schon betreut haben, ne, und irgendwie unter Verträge unter Dach und Fach bekommen haben. Stell mir halt wirklich die Frage, wenn jetzt der vierte Berater da rausgeht und sagt, ich mach das nicht mehr, oder ich mach das einfach nicht, lohnt sich für mich nicht, frage ich mich halt wirklich, was da im Hintergrund los ist. Das klingt für mich halt nach ganz stark, ich will unbedingt weg und keine Ahnung, Samstag hat er sich für sich selbst dann gesagt, hier haben wir nochmal mehr Argumente, damit die anderen vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kohle rüberwerfen, weil im Endeffekt kann es dem Dejan Lubicic egal sein, ob er für 4 oder für 8 Millionen darüber geht, dem wird sein Arbeitspapier interessieren. Also unterschreibt.
Hast du recht, ja.
So, von daher ist das, glaube ich, auch weiterhin so. Also ist die Tendenz, in die ich halt weiter denke. Soll ich Unrecht behalten und er wird auf einmal zum Spirit Animal
wär's ja geil der Saison,
dann wäre es mega geil. Dann habe ich auch gar kein Problem. Dann habe ich auch die Größe, mich da zu entschuldigen und zu sagen von wegen, ey, hab's komplett falsch scheinbar einsortiert oder so. Aber aktuell mit dem, so was nach außen dringt.
Ja, das Thema ist halt so. Ich glaube, es ist halt so, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird, wenn der Wechsel nicht zustande kommt. Dann muss er für sich halt schaffen, diesen Schalter umzulegen, zu sagen, okay, scheiß drauf, jetzt bin ich halt FC weiter und dann aber auch Vollgas geben, weil dann wird der geil. Glaube ich 100%, dann macht er die zweite Liga rund. wenn aber dann natürlich in so eine, ich sag jetzt mal, depressive Phase, ohne jetzt vielleicht Depressionen, dann ist ja ein schlimmes Thema, aber wenn er dann in so einen Downer fällt, irgendwie so ein bisschen.
Also so ein Unzufriedener.
Ja, einfach so ein Unzufriedener und sich daraus dann weiter so begibt, dann kommst du sportlich auch nicht aus dem Tritt, glaube ich dann. Ja. Dann könnte er ja auch nicht so wichtig werden, oder ja, wie soll ich sagen? Dann könnte er sein Potenzial nicht ausschöpfen. So.
Ich glaube, das wäre aber das Worst-Case-Szenario für beide Seiten. Das muss man ja auch einfach sagen. Der FC muss ja auch realistisch hingehen und gucken, was will ich, also was möchte ich jetzt? Möchte ich mir jetzt im Zweifel 6 Millionen vielleicht einkassieren und habe dann die 6 Millionen und muss mir ja eingestehen, dass ich an für sich auch sehe, dass aktuell ein Hüseyin Basic zum Beispiel in der Mitte sehr gut funktioniert.
Hammer.
Martell sehr gut funktioniert. Also den Spielraum für den Move gibt's ja. Wie gesagt, da muss sich halt Christian Keller einfach bewusst werden, ob das Ganze halt förderlich ist im Gesamtkonstrukt. Das wird er hoffentlich, ich will es gar nicht festlegen, aber ich hoffe, dass er es besser bewerten kann als du und ich.
Er hat auf jeden Fall mehr Insights.
Ja, sollte er haben, sollte er auf jeden Fall haben. Von daher, das Ding ist ja, bei Lubicic ist ja auch so ein bisschen das Ding, dadurch, dass der Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Stelle ich mir halt bei ihm so ein bisschen die Notwendigkeit auf. Weißt du, die Notwendigkeit des Abgangs stelle ich mir so ein bisschen in Frage, weil
ablösefreie. Aus seiner Sicht jetzt.
Ja, genau, ja, okay. Weil ablösefreie Spieler kassieren halt auch immer mal gerne Sümmchen an Handgeld, ne? Weil einfach gesagt wird, ey, ihr zahlt für mich nichts, dann guck mal, dass du mir das irgendwie am anderen Ende halt gibst. Ob das nicht auch lukrativ für ihn sein könnte, keine Ahnung. Am Ende, glaube ich, auch wie letzte Woche gesagt, müssen wir versuchen, das, glaube ich, so professionell.
Aber darf ich jetzt mal kurz, so professionell wie?
Möglich halt einfach damit umgehen, ohne, also Ich werde, wenn er jetzt bleibt, aber es relativ offensichtlich ist, dass er eigentlich gar nicht da bleiben wollte, jetzt nicht zu der Person werden, die sagt, du fuckst voll ab oder so, sondern
wenn er,
scheiße macht. Stunk, genau.
Ja, dann
aber,
ja.
Aber an für sich, genau wie du es gerade sagst, wenn es dann ein professionelles Verhalten dazu gibt, weil er weiß, okay, das ist mein letztes Jahr hier, dann kann ich auch da drauf gucken, wie bei einem Elias Skiri und sagen, ey, du hast gute Leistung gebracht in deinen 3-4 Jahren.
Zumal du bist dann ablösefrei und dann kommt vielleicht auch ein oder anderer Verein um die Ecke, der sagt so, ein interessanter Spieler, aber 10 Millionen gebe ich nicht für den aus, weil ich noch nicht vollends überzeugt bin. Aber vielleicht kommen die dann trotzdem um die Ecke und sagen, pass mal auf, jetzt bist du ablösefrei. Kann ja für ihn auch gut sein, ja. Ich weiß es nicht. Aber meine Frage jetzt mal,
ja.
Jetzt wirklich ernst gemeint, aber so aus deiner Sicht jetzt, ohne dass wir jetzt Insights haben oder nicht. Wir haben ja damals, wenn ich mich nicht täusche, ist er ja ablösefrei zu uns gewechselt. Habe ich gerade hier so geguckt bei Transferhistorie.
Ja.
Da steht keine, da steht ablösefrei. Von Rapid Wien zum 1. FC Köln.
Ja.
Findest du es dann wichtig, also was findest du besser, den jetzt wirklich noch ein Jahr lang zu halten, dann geht der ablösefrei? Oder egal für welche Summe zu verkaufen, also auch für 5 Millionen oder so?
Ich würde ihn verkaufen.
Ja?
Ich würde ihn,
also nicht, es geht nicht gegen Dejan persönlich jetzt oder
nein,
so?
Nein, nein.
Es geht jetzt mal rein so betriebswirtschaftlich gedacht.
Also ich gucke jetzt gerade auch nochmal nach den Summen, aber wenn wir jetzt zwischen 6 und 9 sagen, selbst wenn wir sagen 6.
Soll ich verkaufen? Muss schon fast machen, ne?
Mach es. Das sind 6 Millionen, du machst einfach 6 Millionen plus bei einem Verein, der, weiß ich nicht,
in den letzten 3 Jahren. Das haben wir ewig geschafft bei einem Spieler.
Und das ist ja eine der Kern- und Hauptziele, die man haben sollte. Das haben sollte als Verein, gerade als ein Verein wie der 1. FC Köln, der
danke,
nicht auf
Funktion, darauf, ne? Genau, ja. Darauf will ich doch hinaus. Giri,
war eine Nullrechnung, genau.
War eine Nullrechnung. Ja, aber das war der perfekte Spieler, den du hättest eigentlich als 1. FC Köln im richtigen Moment verkaufen können. Ich war, nein, also sagen sportlich mal so, gesehen,
jetzt bei Giri wollte ich gerade sagen, weit bei aus Giri war der Punkt, dass wir in der ersten Liga waren.
Ganz kurz, stimmt. Aber ich meine, dieses betriebswirtschaftliche gesehen, jetzt ist er wieder ablösefrei gegangen. Die Umstände haben nicht gepasst, da gebe ich auch zu, das stimmt. Aber irgendwie, deswegen jetzt bei Ljubicic denke ich mir, der ist auf lange Sicht ein Bundesligaspieler.
Guck mal, bei Skiri muss man ja einfach sagen, wir haben ja gesehen, dass der Markt für ihn scheinbar gar nicht so riesengroß war, wie alle gedacht
auch
haben.
Gedacht,
ne?
Haben
wie wir alle gedacht haben, von wegen, also ist ja schlussendlich dann bei Frankfurt gelandet und jeder hat sich die Frage gestellt, hä? Also, make it the sense, so, dass du einfach, also wir haben alle ja damit gedacht, geh mal noch irgendwo höher spielen, weil du es eigentlich könntest. Bei Skiri sag ich ja ganz, wie ich es gerade meinte, da ist, glaube ich, die Abwägung zwischen, was hättest du realistisch bekommen, weil ich glaube, diese 20 Millionen, die sie alle in Köln immer gedacht haben.
Nee, da hast du recht, das war ein blödes Beispiel.
War nie realistisch, aber der war vom sportlichen Wert, um nicht abzusteigen, halt deutlich mehr wert als das, was er wahrscheinlich an Ablöser halt eingespielt hätte.
Und das ist ja die Krux. Ich glaube, der Verlust, wenn du absteigst, wäre höher gewesen als die 12 Millionen von Skiri.
Absolut.
Deswegen. Also jetzt, ich habe keine Ahnung genau, aber ich würde es jetzt einfach mal so raten oder ins Blaue sagen. Ja. Hast vollkommen recht, war ein blödes Beispiel, aber bei Dejan ist halt wirklich die Möglichkeit da. Ne? Andererseits steigst du doch irgendwie auf und Dejan kriegt auf einmal wieder Bock, dann, aber ich glaube,
also guck mal, das Ding ist, das ist ja glaube ich,
die Kernfrage. Wirklich schwer, da muss man wirklich auch mal den Verantwortlichen vom FC sagen, ey Leute, das ist echt nicht leicht.
So. Weil das ist ja auch wieder jetzt gerade die Frage, ne? Das, was wir gerade bei Skiri mit Abstieg gemacht haben, den Case kannst du ja auch bauen für Dejan Ljubicic und Aufstieg.
Andererseits kriegst hast du Martell und Husen Basic, ne, den vertraue ich so blind, den beiden.
Naja, das ist halt die Sache. Also das Ding ist ja, die beiden von dir genannten müssen, also die beiden müssen so manifestiert in der Mitte, in den Köpfen von Christian Keller sein, dass er sagen kann, die beiden sind keine Minderung der Qualität gegenüber Dejan Ljubicic, dann kannst du das mit den 6 Millionen ohne Problem machen. Die Frage ist ja halt wirklich genau das, was du gerade sagst.
Keine Minderung ist schwer.
Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist jetzt die Krux an dieser Liga. Diese Liga ist so schwach. Die hat so eine große Mitte, diese zweite Liga, dass ich schon glaube, dass ein Aufstieg realistisch möglich ist, es aber einen unfassbar engen Spielraum gibt. Also das ist ein Move, den du machst, kann dich theoretisch um 3, 4, 5 Plätze nach unten befördern.
Naja, das war ja letztens auch so. Ja.
Und das ist halt so der Punkt, wo ich dann sage, das ist also,
das
ist halt,
schwieriges Thema, Tatsache.
Das ist halt wirklich, glaube ich, eine wirklich krasse Kosten-Nutzen-Rechnung, weil fallen die beiden Hüseyin Basic und Martell aus, ist halt auch schon wieder die Frage, was machst du dann? Dann hast du noch einen Olesen, den du theoretisch da vielleicht hinstellen kannst. Dann fällt mir gerade schon langsam keiner mehr ein.
Ja, gut, der Kainz hat die Position auch schon mal belegt.
Wir haben gesehen, wie das funktioniert hat.
Ja, ich lache ja nur rein theoretisch jetzt.
Okay, ich find's gut. Der, von daher, wie gesagt, ich bin gespannt. Aber mein Grundtenor. Eigentlich muss es machen. Eigentlich muss es machen, weil wie gesagt, aus wirtschaftlichen Gründen müsste es eigentlich machen, weil
das Problem wenn ist. Wenn es das Angebot gibt, halt.
Genau. Ne?
Klar.
Weil das Problem ist ja, sonst kommst du ja auch immer wieder in diesen Gedankenstrudel bei jedem Spieler, ne, der in diese Situation reinkommt. Und irgendwann müsste man es halt damit abfinden, dass wir auch Leute abgeben werden müssen. Was mich dahingehend aber sehr, sehr sauer macht, ist, dass wir jetzt eine Transfersperre haben, weil ich muss das jetzt gerade nochmal verifizieren. Ich wollte ihn gerade schon Nuri Sahin nennen.
Hä?
Salih Özcan.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass er angeblich von einem Wechsel zu Hannover 96 stehen soll.
Nee.
Da
habe ich eher Wolfsburg gelesen.
Ja, also ja. Ich hab gestern nämlich noch irgendwas gelesen, von wegen ist wohl Hannover 96 ist im Gespräch mit Salih Özcan. Wenn das passieren würde. Dann kotze ich so im Strahl, der Junge. Nix für ungut, ne? Klar, die paar Einsätze in der Champions League und eine Vizemeisterschaft gleich hier mit Dortmund geholt hat, alles in Ehren. Aber das ist so verschenkt. Das ist so verschenkt. Hätten wir den noch oder hätten wir die Möglichkeit, den zumindest zu kriegen, ey, das wäre so gut gewesen. Aber nein, wir haben eine Transfersperre. Sonst hätte ich gesagt, Salih Özcan wäre ein guter Punkt gewesen, glaube ich, den man wieder hätte zurückholen können. Und wo dann auch ohne Probleme jetzt sagen können, weißt du was, hier, bitteschön, Leeds United. Hier haben sie einen Herrn Ljubicic und dann geht es auf. Naja, wir werden es sehen. Bis wann ist noch? Bis zum 1. September? Oder wann ist das Fenster zu Ende?
Nee, also ja doch, 31.8. stimmt.
Ja?
Ja, doch, ist richtig.
Ja, ich bin mal gespannt.
Weiß ich immer wegen dem Deadline-Day.
Am Freitag, 30. August um 20 Uhr. Boah. Freitag, was ist das denn für eine bescheuerte Zeit, um den Transfermarkt zu schließen? Freitags 20 Uhr. Viel Spaß an denjenigen, die ganzen Registrierungen dann noch durchnehmen dürfen. Naja. So, Dijan haben wir abgefrühstückt. Sind wir zufrieden?
Wir sind zufrieden. Das Ganze gilt es dann eigentlich jetzt nur noch zu bestätigen, ne? Die Leistung.
Oh yes.
Das bei einem, ich glaube, verdammt schweren Spiel in Schalke. Da bin ich wirklich mal gespannt. Hamburg war schon klar, war schon geil, aber irgendwie kribbelt es jetzt irgendwie vor dem Spiel gegen Schalke nochmal anders, muss ich sagen. Weil ich jetzt halt gesehen habe, was wir alles können und was wir auch nicht können, so zum Beispiel. Und deswegen bin ich super gespannt. Wirklich, bin geisteskrank gespannt, wie wir da performen werden. Echt.
Also wir gewinnen 1-0 nach Statistik.
Ja?
Ja, wir haben ja 5-0 gegen Braunschweig gewonnen, die nur 5-1. Haben wir eins weniger kassiert.
Ach so.
Deswegen habe ich jetzt einfach umgemünzt in Gewinn 1-0.
Ja, gut. Boah, ich kann mir vorstellen, dass das so eine richtig wilde Nummer wird. Mhm. So wie gegen Magdeburg. Die haben jetzt gegen Magdeburg, glaube ich, 2-2 gespielt, ohne dass ich genau weiß. Ja, aber das war auch ein wildes Spiel. Boah, ich kann mir auch vorstellen, dass das so in diese Nummer eskaliert.
Ich bin wie bei allen anderen Gegnern, ich muss mir das angucken. Ich kann dir vor den Spielen, diese Teams einzuschätzen, fällt mir unfassbar schwer. Also generell diese zweite Liga, bin ich offen ehrlich, bei Braunschweig, Alter, kannte ich einfach. Als die Aufstellung auch angezeigt worden ist, habe ich auf die Anzeigetafel geguckt und habe auch wirklich, ohne rot zu werden, direkt zum Kollegen gesagt, Bruder, keine Ahnung, wer ihr alle seid, ne? Aber herzlich willkommen in Müngersdorf. Von daher, keine Ahnung, bei Schalke ist ja so, ich habe das Gefühl, bei Schalke spielt halt natürlich der Name eine große Rolle, aber
das kann auch motivieren.
Absolut, aber mein Grundgefühl, wenn ich mir die Mannschaft angucke, ist halt auch so, das kann alles zwischen, weiß ich nicht, Platz 3 und 12 enden gefühlt. So. Das ist so eine Mannschaft, die, glaube ich, auch erstmal so ihren Kern wiederfinden muss. Und das macht den FC halt ja dahingehend in der zweiten Liga, glaube ich, schon besonders, dass beim FC weiß ich, wer der Kern ist.
Ja, das stimmt. Das ist ein
Grundgefühl zu wissen, was sie halt darstellen. Das habe ich halt bei Schalke. Boah, die fühlen sich einfach an wie ein komplettes neues Projekt. Bin ich ganz ehrlich. Das ist so. Deswegen ist auch mein Respekt vor dem FC Schalke, rein sportlich, ist auch, hält sich in Grenzen. In meinen Augen ist, wenn du.
Nee, das ist bei mir nicht so. Also, wenn wir ein Heimspiel hätten, würde ich dir recht geben. Aber auswärts auf Schalke, das ist ein Hexenkessel, wenn die wollen. Das ist schon schwer. Aber deswegen drehen wir das Ganze mal rum. Das ist auch wieder ein Samstagabend? Sonntag spielen wir.
Scheußlichste Uhrzeit. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das ein Hexenkessel wird, wie soll sonntags um 13 Uhr.
Ja, ist auch egal. Pass auf, ich wollte was sagen. Am Ende ist auch egal, wie laut die werden, weil wir werden mit unserem Gästeblock das ganze Momentum rumreißen.
So.
Das wird ein wildes Spiel, habe ich mich jetzt darauf festgelegt. Wir werden jetzt eine Siegesserie starten. Leider wird die zu Null-Serie nicht jetzt weitergehen, aber egal. Wir gewinnen 3-2. Es wird ein richtig wildes, geiles Spiel, wo wir am Ende mit dem fettesten Lachen aus dem Stadion gehen und 3-2 gewonnen haben. Verdientermaßen auch. Und wem gönne ich ein Tor? Wem gönne ich das Tor am meisten? Ich glaube Damien Downs. Ich könnte es fehlen, deswegen habe ich gerade nur überlegt. Aber Damien Downs ist definitiv einer und der hat noch nicht getroffen. Deswegen, Damien Downs, macht den Decider.
Macht den Decider, Damien Downs. Ja, wäre glaube ich, also guck mal, wenn wir wirklich glauben, dass es jetzt bergauf geht, so storymäßig.
Habe ich jetzt auch Bock drauf, einfach
genau.
Zu glauben. Also,
ja, ich auch. Deswegen glaube ich halt auch, dass ein Damien Downs.
Grundgefühl, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich dich gerade angucke, aber.
aber deswegen finde ich gut. Das würde mir ein doppelt gutes Gefühl geben, weil das fühlt sich dann so an nach dem Motto, okay, wir sind jetzt gerade wie in der Spur des Glücks und wir kriegen tendenziell. Passieren die guten Storys sogar noch besser, als wir uns das erhofft haben.
Aber wenn du 5-0 gegen Braunschweig gewonnen hast und das danach bestätigst mit einem 3-2-Sieg auswärts in Schalke, ich glaube, das macht schon ein gutes Stück, oder das gibt der Mannschaft ein gutes Stück Selbstvertrauen. Ja,
ja doch. Absolut. Dann habe ich jetzt beim FC ja auch jetzt zweimal gemacht, um Schalke jetzt mal halbwegs versuchen einzuschätzen, muss man einfach sagen. Expected Goals, boah, jetzt muss ich halt mal gucken, geil, ich bin fast eine Zeile zu runtergerutscht, sind sie auch am Überperformen. Also haben theoretisch einen Sturm, der aktuell Chancen für knapp 5,1 Chancen kreiert hat, haben aber auch schon 8 Tore gemacht. Man muss dazu sagen, wie der FC auch, 5 gegen Braunschweig, ne? Das ist einfach auch wieder in den Kontext zu setzen. Von daher bin mal gespannt. Die beiden haben es zumindest geschafft, gegen eine tendenziell sehr, sehr schwache Abwehr sehr, sehr effizient zu nutzen. Von daher muss man da sagen, haben vorne, wie hieß der nochmal? Moussa Sila haben sie da stehen, die Schalker. Aktuell habe ich auch geguckt. Über seinem XG-Wert heißt der, sobald er die Nuss auf dem Fuß hat, ist das tendenziell eher gefährlich als ungefährlich. Heißt, gucken, dass man den dann vielleicht mal ein bisschen gedeckt bekommt. Karaman auch mit 3 Kisten. Also die haben 2 Torschützen mit jeweils 3 Tor.
Mann spielt irgendwie gefühlt auch schon ewig da, ne?
Ja.
Ja, gefühlt schon. Der läuft ja schon so lange rum.
Wer ist denn der? 30? Ja. Passt. Von daher, ich glaube trotzdem, wenn wir da einfach diszipliniert spielen, es wird halt auf jeden Fall nicht so ein Spiel wie die ersten 3 Spiele. Du hast jetzt, glaube ich, tendenziell wilder gesagt. Also heißt,
ich glaube, es wird ein wildes Spiel, ja.
Was hast du jetzt nochmal für ein Ergebnis
gehabt? 3-2.
Das heißt
mit dem Decider von Damien Downs.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es tatsächlich eher so Richtung 1-1, 2-1-Sieg gehen wird für uns. Beide Mannschaften in der Abwehr relativ ähnlich unterwegs, wobei man da sagen muss, Schalke ist anfälliger gewesen als wir. Haben 6 Kisten bisher gekriegt, wir haben nur 4. Aber wie gesagt,
also ich glaube, bei dem Spiel ist die Statistik hinfällig. Wir müssen da einfach unser Herz auf den Platz lassen. Und dann ist automatisch auch, dann ist es da auch, die sind schnell leise.
Ja.
Wenn wir unser Spiel da machen und denen den Schneid abkaufen, dann wird sowieso nur noch rot-weiße Party gefeiert. Das ist so.
Deswegen.
Ich bin richtig euphorisch, war lange nicht mehr so euphorisch. Hat der Pascal übrigens auch gesagt. In der Halbzeit sagte er zu mir, hast du gerade zum ersten Mal in dieser Saison zur Halbzeit geklatscht? Ich so, ja. Fand ich geil, vor allem das 2-0, das fand ich so mega, hat mir so gefallen.
Das wäre auch schön.
4-0 auch, aber das 2-0 war
so. Beim 2-0 war übrigens geil, als der Ball reingegangen ist, dadurch, dass es so krass geregnet hat, sind die Tropfen so gleichmäßig runtergefallen. Ja. Ich so, ist ein bisschen so boah.
Sah geil aus.
Wie nennt man sowas, wenn man sowas hat? So ein Kick. Kick-Tick.
Tick.
Tick. Ich hab's im Fernsehen auch mal gesehen. Ich habe dann in der Wiederholung sogar noch 3-mal zurückgespult, weil ich gesagt habe, boah, ist das synchron. Aber egal. Das
ist was anderes. Alles gut.
Ich sag 2-1-Sieg auf Schalke. 2-1. Ich glaube, es wird ein anstrengend anzugucken, das Spiel werden. Aber solange das Ergebnis stimmt, ist uns so. Das auch scheißegal. Und dann wollte ich gerade nur einmal gucken, ist da nicht sogar schon Länderspielpause die erste? Oder spielen wir noch einmal kurz gegen Magdeburg? Ich gucke jetzt gerade einmal nach.
Ja, guck mal, schneller.
Fakt ist, danach ist Länderspielpause, wenn ich das gerade richtig sehe. 14.09. ist erst gegen Magdeburg das Spiel. 1.09. gegen Schalke, laut meinen Informationen.
Ja.
Ist richtig?
Ja.
Heißt, ja, auch da dann vielleicht nochmal zum Schluss zu setzen. Ich glaube, das wäre auch im Sinne für die Mannschaft nach den, guck mal, wenn du jetzt die ersten 2-3 Wochen dir auch anguckst, da war es ein bisschen turbulent. Ich glaube, da hat es auch nicht so viel Spaß gemacht am Anfang für die Jungs, irgendwie zum Geißbockheim zu fahren, zum Training und sich den Scheiß Fragen zu stellen, warum man denn es schafft, zweimal einen Vorsprung halt quasi zu verspielen, beziehungsweise einmal sich natürlich noch zu retten. Gewinnst du das Ganze jetzt, gehst du nach 4 Spielen mit 7 Punkten in diese 2-wöchige Pause, bist dann wahrscheinlich irgendwo in dieser Top-6-Gruppe, Top-5-Gruppe und gehst mit so einer, also mit einem guten Gefühl halt einfach in diese 2 Wochen rein, weißt du, nachdem du halt so, also dieses Barometer, das steigt halt einfach und ich finde, solange ein Barometer steigt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Team noch mehr getragen wird und noch zu noch mehr fähig ist, halt immer da, von daher, lass uns einen Sieg am Sonntag holen, der, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Basis für die Wochen danach einfach geben kann. Und ja, die Jungs dann einfach mit 2 Wochen ruhem Kopf einfach
das ein Wort können.
Genau. Ansonsten. Hast du noch was? Nix mehr.
Nee. Ja, nichts mehr.
Sehr gut.
Bleibt mir eins nur noch. Viel Spaß zu wünschen an alle, die da sind, weil ich bin leider nicht da. Wir haben ja selber Spiel.
Mhm.
Ja, habt Spaß, bringt 3 Punkte mit und in diesem Sinne. Schwatsch mit.
Ist so. Gute Woche an euch da draußen. Genießt die FC-Sonne. Tschüss.